Songpoeten, der Podcast.
Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Es ist wieder Songpoetenzeit und heute sind wir mal außerhalb unseres Studios gefahren ins wunderschöne Frankfurt am Main und aus einem ganz besonderen Grund. Wir sind nämlich eingeladen in die heiligen Hallen von 3P, Pelham Power Productions, und bei uns ist niemand geringerer als der Kopf von 3P, das Mastermind hinter dem ganzen Kladderadatsch. Bei uns ist Moses Pelham. Hallo Moses.
Hallo.
Vielen Dank erstmal, dass du uns hier empfängst. In deinem Office.
Ja, herzlichen Dank fürs Vorbeikommen.
Ja, sehr gerne. Sag mal, wir wollen mal ein bisschen so reden über den ganzen Weg, der dich bis heute hierhin vor dieses Mikro quasi geführt hat. Weil das ist ja jetzt natürlich, wir reden ja jetzt natürlich gerade von deinem absoluten Karrierehöhepunkt, dieses Interview bei den Songpoeten. Ich gehe einfach mal so ein paar Hard Facts erstmal durch, so zum Einstieg.
Ich korrigiere sie.
Genau, du korrigierst sie. Interessant. Ich habe gelesen, 71 in Frankfurt geboren. Stimmt das?
Das ist richtig.
Ja, weil es ist super oft in letzter Zeit, dass die Wikipedia-Geburtsdaten nicht stimmen. Ich hatte jetzt schon 3 Gäste, bei denen war es immer ein Jahr zu früh, sozusagen. Aber 71 ist gut. Ich bin auch ein 70er Kind. Dein Vater war Musiker und ich habe irgendwo gelesen, der war so eine Northern Soul-Koryphäe. Also es gibt unterschiedliche Angaben. Die einen schreiben, er war Blues-Musiker. Die anderen sagen, er war so ein Northern Soul Gott sozusagen.
Also Gott weiß ich nicht, aber er war einfach sowohl als auch. Ne? Also er hat so Jazz, Blues, Ballad, Standards Zeug gespielt, aber kam mit so einer Band, die hießen The Fox Hunters, nach Deutschland, überhaupt nach Europa. Ja. Die wurden so in so Armeeklubs gebucht. Die so Northern Soul Zeug gespielt haben. Ah. Das nannte man damals natürlich nicht Northern Soul.
Na klar, das ist ja erst ein später Begriff.
Ja.
Und hat der denn, wenn ihr irgendwie so zu Hause wart und als du Kind warst, also warst du da auch mal mit auf Auftritten oder hat der irgendwie auch so, hast du da mitgesungen sogar oder irgendwie sowas, wenn der seine Songs gespielt hat? Also hast du den so aktiv viel so als Musiker erlebt?
Ja, also nicht dauernd, ne? Ja. Aber ab und zu bin ich mal mitgegangen, oder wurde ich mitgenommen. Ich erinnere mich tatsächlich, dass mein Vater mit seiner Band dann auch bei uns im Kindergarten auf dem Sommerfest spielte.
Alles okay.
Wovon mir Leute, die mit mir im Kindergarten waren, heute noch erzählen. Ja, also ich habe dann nicht nie mitgesungen oder sowas, aber ich habe tatsächlich von meinem Vater Gitarren- und Gesangsunterricht bekommen als Kind. Aber das ist nicht lang gut gegangen, ehrlich gesagt. Das war, glaube ich, für mich schon wichtig, da irgendwas Eigenes zu bekommen und nicht da auch so diesen Übervater, guck mal, nee, das geht so und so, Ding, ja. Situation irgendwie zu haben. Ich habe dann angefangen, Schlagzeug zu spielen und da hatte ich so ein bisschen meine Ruhe.
Aber trotzdem hast du ja wahrscheinlich so diese Musikalität von ihm irgendwie mit abbekommen.
Ja, also auf jeden Fall diese Idee, dass es das Normalste der Welt ist, irgendwie den Versuch zu unternehmen, ein Musikstück herzustellen, ja, indem man sich irgendwie entäußert. Also das wurde mir einfach vorgelebt, ne? Also, naja, schreib doch ein Lied drüber. Also, weißt du, während andere wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, mit 15, 16 irgendwie auf die Idee kommen, oh, man könnte ja mal ein Lied machen oder sowas, war das halt für mich tatsächlich immer präsent und für mich normal. Ich glaube, das hat mir schon mal sehr geholfen. Ich kann heute überhaupt nicht Gitarre spielen, ich kann aber überhaupt nicht mehr Schlagzeug spielen. Ja. Ich glaube, also gerade das Schlagzeugspiel, das Verständnis da, also weißt du, so handwerklich völlige Null. Also ich setze mich manchmal am Schlagzeug in meiner Band, so wird halt von allen ausgelacht. Aber so das rhythmische Grundverständnis hat mir bestimmt sehr geholfen bei dem, was ich dann später machte und so. Weißt du, ich habe dann auch mit 18, 19 gemerkt, dass mein Vater eigentlich die besseren Platten hatte als ich. Also weißt du, Platten, die ich dann selbst gesampelt habe.
Na klar.
Aber so mit 8 bis 10, 12 so war das, also weiß ich, fand die Sachen ja schon gut, die meine Eltern hörten, aber irgendwann muss ich halt was Eigenes haben, wie es halt ist.
Ja, bei einem Eltern-Sound und deswegen.
Voll. also ich musste da dann halt irgendwie möglichst weit weg von, was in meinem Fall dann KISS war.
Deine Mutter war Verwaltungsfachangestellte, ne? Also
Verwaltungsfachangestellte.
So was richtig Ordentliches.
Versicherungskauffrau.
Ach, Versicherungskauffrau, ja, Entschuldigung, auch mit V. Versicherungskauffrau, aber eher ja dann so ein sehr ordentlicher Lebensentwurf als der eines Musikers, oder? So im Gegensatz.
Ja, ich glaube schon, ja. Wobei mein Vater der ordentlichste Mensch der Welt und ja, der pünktlichste Mensch der Welt war.
Ja, 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 Musiker bedeutet nicht automatisch irgendwie Absturz oder so.
Also im Gegenteil. Also das hat mein Vater in den Wahnsinn getrieben, dass sowohl meine Mutter als auch ich, der das offensichtlich von ihr geerbt hat, immer zu spät.
Und dann habe ich gelesen, so mit 12 hat dein Vater dich mit nach New York genommen. Und, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe gelesen, da hast du dann Hip-Hop entdeckt, mehr oder weniger.
Ja, das klingt so, oh, guck mal, er hat mich nach New York genommen, wir sind halt so, wie es halt ist.
So Family-Urlaub.
Ja, voll, halt, so in Sommerferien, nee, alle 2 Jahre.
Ja.
Ja, aus, ne, Kosten und so. Nach Amerika gefahren, in den Ort, in dem mein Vater aufwuchs. Ein Teil halt bei meiner Großmutter und dann ein Teil immer in New York, wo meine Tante mit ihren Söhnen, also meinen Cousins, lebte. Und in dem Teil in New York, also wie gesagt, das machten wir so alle 2 Jahre, aber als 12 war, hatte ich dann tatsächlich da dieses Schlüsselerlebnis, dass ich auf der Straße mit irgendwelchen Kindern spielte und die dann irgendwie fragten, okay, was kannst du für Rhymes? Und war so, was wollen die jetzt? und dann erklärten meine Cousins mir so, ja gut, guck mal, wir nehmen halt Lieder aus dem Radio auf, lernen die Rhymes auswendig und sagen die einander halt vor. und da bekam ich dann auch die erste Rap-Platte vorgespielt.
Weißt du noch, was das war?
Ja, ich ehrlich gesagt, nee, nicht so richtig. Ich hab mich lange Zeit dagegen gewehrt, dass es Rapper's Delight war.
Ja.
Mittlerweile kann es auch sein, dass es Rapper's Delight war.
Ich weiß es auch nicht.
Nee, ach, alles gut. Ja. Alles gut. Ja, jedenfalls hat das tatsächlich für mich viel verändert. Also es war einfach was ich bis dahin nicht gehört hatte. Aber es war sofort, also es war natürlich überfresh, ja, aber es war auch sofort so, das ist es einfach. Und ich weiß noch wirklich, wie ich es nicht abwarten konnte, das meinen Freunden zu zeigen. Das hat mich dann tatsächlich wirklich einfach nicht mehr losgelassen. Ja. Also, so kurze Zeit später gab es dann schon in Deutschland irgendwie so ein paar Rap-Platten. Da gab es dann auch die Bravo Breakdance Sensation, ja, 1984. Ja, mit Mr. Robot.
Da gab es ja dann auch Breakdance im ZDF mit Icy Gulp.
So ist es. Also ich weiß nicht, ob es ZDF war, aber an Icy Gulp kann ich mich noch erinnern. Ja, in Frankfurt war es natürlich, dadurch, dass hier amerikanische Besatzung war, gab es einfach Leute, die einen Bedarf nach diesen Hip-Hop-Platten hatten. Ja. Da gab es in der, ich glaube, es hieß C-Ebene am Hauptbahnhof, so ein Plattenladen, der einfach Importplatten verkaufte. Ja. So hatten wir halt sehr früh Zugang zu dem Zeug.
Ja.
Ja.
Du hast doch mal irgendwo gesagt, es gab dann, glaube ich, so einen Radio-DJ oder so, der hieß Eddie Action. Oder kann das sein, jemand, der in Frankfurt Hip-Hop irgendwie vorangetrieben hat?
Ja, das war kein Radio-DJ. Der Eddie, das ist der Mensch, der später Rico Sparks wurde, auf dessen Platte ich zum ersten Mal rappte.
Ja. Eddie Action ist auch ein geiler
Gesang. Ja, voll. Der Eddie, ganz ehrlich, der hat uns hier Hip-Hop beigebracht, ja, in Frankfurt. Also ganz einfach, wirklich so. Wunderbarer Mann, harter Typ, ne? Also jetzt, also auch so Straßensituation, Verhaltenskodex, uns alle geschult, ne? Aber auf der anderen Seite hatte der auch so so eine Sozialarbeiterseite. Also wirklich, ich meine, das klingt so komisch. Ich nehme an, der Eddie wird so vielleicht 8 Jahre älter gewesen sein als ich oder so. Aber damals war das natürlich die Welt. Der war halt ein erwachsener Mann und wir waren irgendwie noch Kinder. Und der sah halt aus, als sei er aus so einem Hip-Hop-Film rausgesprungen. Ne? Also so vom Outfit her, aber wie er geredet hat, von allem, ja, ne? Und von dem, was er konnte. Ne? Der hat auch The Whole Nine natürlich drauf gehabt. Sprühen, Breakdance, DJing, hat so ein bisschen gesungen und produziert und so und war dann halt, hat so eine Crew gebaut, hatte eigentlich zwei Crews, Universal Movements und We Wear the Crown. Und so nach viel da rumhängen, bin ich irgendwann in diese Crew aufgenommen worden, was für mich einem Ritterschlag gleich kam.
In We Were the Crown oder in
We Were the Crown, ja.
Das ist ja benannt nach Gary Bird wahrscheinlich, ne? Gary Bird Experience. You wear the crown, I wear the crown.
Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, ja. Weiß ich nicht.
Aber guter Rap, guter Stevie Wonder produzierter Rap.
Tatsächlich, ja. Von Stevie Wonder produziert.
Genau. Ja, der singt dann auch einen kurzen, das ist ja, geht ja 12 Minuten oder so, und kurz vor Ende singt er auch noch einen kurzen Part.
Ich hab's überhaupt nicht vor Augen.
Na, geiler Song. Hör den nachher mal an.
Ja, jedenfalls ist leider verstorben, aber ist, glaube ich, der Hauptgrund für Hip-Hop in Frankfurt, Eddie Action. Ja. Es gibt ganz viele Leute, die ihm sehr viel zu verdanken haben. Möglicherweise bin ich der ihm am meisten zu verdanken hat.
Wow. Toll. Und dann habe ich gelesen, fand ich auch ganz schön, hast du, dein Vater hat dir ein Mikro und ein Schlagzeug geschenkt und du hast dann beides vertickt und dir da einen Plattenspieler geholt.
Ja, nee, nicht ganz. ich habe dann, naja gut, ich hatte halt sozusagen auf Mikrofone dauernd Zugriff, weil mein Vater sein Zeug da halt in der Garage hatte, in der seine Band auch probte und so. Ja. Und da stand dann auch mein Schlagzeug irgendwann. Da habe ich auch versucht mit... Also ich bin jetzt 11, ne, in der Geschichte. Ja. Irgendwie versucht mit Klassenkameraden irgendwie so eine Band zu machen. Unsere Sängerin habe ich nie singen, ne? Das war halt einfach das schönste Mädchen in der Klasse und die wurde dann Sängerin.
Ja, natürlich.
Das war alles eine Katastrophe.
Was hat dir denn für einen Sound vorgeschwebt, den du machen wolltest? Also man, das ist ja so, ich hatte auch für eine Schülerband, man scheitert ja dann so an der eigenen Idee, wie es klingen soll, sozusagen.
Ich habe keine. Wirklich, auch, wir haben uns ein paar Mal getroffen, aber es ist nie passiert irgendwie so richtig. Und das hat mich alles so frustriert, dass ich halt dann in dieser Garage, in der ich halt auch Schlagzeugunterricht hatte, was dann irgendwann auch irgendwann genervt hat, ehrlich gesagt. so mit Noten und so. Da dann halt so zu Kissplatten dazu gespielt habe und dachte, ich sei Peter Criss so.
Starchild.
Genau. Nee, Starchild ist ja Ace Frehley, ne?
Ach so, ja, stimmt.
Das war Peter Criss war die Katze, ne?
Ja, genau. Stimmt.
ja, irgendwann war das natürlich auch todeslangweilig, da alleine. Mit so einem Schlagzeug. Da war dann halt, als ich irgendwie dieses Rap-Ding entdeckt hatte und das mit den Platten, das war dann schon schöner, dass das alleine, also konntest du halt alleine einfach mehr reißen. Ne? Ja. Also hast du damals immer Maxis gekauft, da war immer auf der B-Seite ein Instrumental drauf, konntest du halt deine eigenen Raps drauf machen.
Ja.
Und so habe ich dann halt so irgendwann das Finanzierungsmodell aufgestellt, wenn ich das Schlagzeug verkaufte, ich mir davon 2 12-10er und mich wohl kaufen könnte. Und habe diesen Vorschlag meinen Eltern unterbreitet und die haben halt irgendwie geisteskrankerweise gesagt, ja, mach doch, wenn du meinst.
Jemand erkannt, dass du deinen eigenen neuen Weg gehen willst.
Ja, ich weiß nicht, wie viel die...
Oder die hat einfach keinen Bock, sich dein Geheul anzuhören.
Vielleicht zuletzteres, ne? ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel meine Eltern davon so wirklich verstanden, ne?
Ja.
Aber ich glaube, dass die gemerkt haben, dass ich dafür brenne und dafür mehr brenne. Ich meine, ist ja klar, man macht ja so als Jugendlicher alles mögliche, Basketball spielen, Fußball spielen, Fahrrad fahren, Skateboard fahren, ja, bla bla bla. Ja. Aber irgendwie war das was, womit ich viel, viel mehr Zeit verbringen konnte, wo ich auch einfach eine ganz andere Energie entwickelte. Ich glaube, das haben die gesehen. Oder das kann ich mir vorstellen. Ne? Ja. Also das, wenn einer dann halt aus seinem Kinderzimmer einfach nicht mehr rauskommt. Und man hört, der macht da irgendwas. Weißt du, das hatte natürlich damals nicht die Bedeutung, die es heute für mich hat, ne? Aber es hatte eine große Bedeutung. Es war so ein Fenster zu irgendwas ganz Fantastischem. Irgendwas, wo irgendwie Träume Realität werden können. Echt so Twilight Zone-mäßig. Wirklich. Das war ja ganz viel Nachahmerei und so. Aber irgendwas von der Faszination, die das heute für mich hat, so an Ausdrucksmittel und an Möglichkeit, sich selbst zu entdecken, erstmal sich selbst zu erklären, ne?
Ja.
Bevor man überhaupt an Dritten herantritt, ne? Sondern erstmal eine Beschäftigung mit sich selbst. Aber das, irgendwas davon war schon spürbar. Also ein bisschen Sternstaub. Ganz, ganz verrückt. Ich glaube, das haben die gesehen.
Ja.
Man ließ mich dann auch tatsächlich so mit 15, 16 relativ lange draußen bleiben. Halt mit dem Ding, also ich bin dann, hab dann wirklich auch so in Discos gerappt halt, ne? Also ja. Wir sind überall hin. Können wir mal, mein DJ hat ein paar Platten dabei, können wir kurz mal. So. Die haben das irgendwie geduldet, unterstützt. Ich denke, das so ein bisschen von dem Musiker-Ding. Also mein Vater hat so ein gewisses Verständnis dafür, ja gut, pass auf, irgendwo muss er ja auftreten.
Mhm.
Also auftreten, in Anführungsstrichen, ne? Aber irgendwo muss er das ja machen, wenn das jemand mitbekommen soll und muss ich ja ausprobieren. Also ich habe da tatsächlich eine Form von Milde oder Förderung oder call it what you like erfahren, die mir, glaube ich, ganz gut tat.
Du hast dann auch, hast gerade eben auch kurz erzählt, dass du dann irgendwie Kiss-Songs am Schlagzeug gespielt hast und so. Du warst auch eine Zeit lang Kiss-Fan. So ein bisschen als Rebellion oder was? Weil deine Eltern haben halt natürlich viel so Soul und sowas gehört. Da war Kiss ja schon ein bisschen so ein Gegenentwurf.
Total.
Obwohl eigentlich war das echt eine totale Disco-Band, muss man auch mal sagen.
Nee, nein.
Aber I Was Made For Loving You, dieser ja, Bass, klar, das ist wusste, echt voll wusste, der Disco-Bass.
Ja, das ist ein Disco-Lied. Aber das ist auch eine Ausnahme.
Ja, das
aber das war wirklich halt... das hat mit dem eigentlichen Kiss-Sound gar nichts zu tun. Nee, das war ja eigentlich vor der Dynasty, hieß die Platte, glaube ich, auf der ja. I Was Made For Loving You drauf ist.
Ja, genau.
Das ist ja eine Konzession wirklich an diese Disco-Ära, die da gerade im Gange war. Die hatten ja vorher wirklich anderes Zeug. Und danach auch wieder übrigens. Ja, ich glaube so mit 7, 8 fing es an, dass ich irgendwie was Eigenes wollte. In meiner Klasse war ein Freund von mir, der einen älteren Bruder hatte, der halt irgendwie so Kiss, AC/DC-Zeug gehört hat.
Ja.
Und irgendwie fanden wir das interessant und ich habe mich da wirklich auch voll reingestürzt. Also, deshalb, das muss ich halt dazu noch sagen, ich habe in diesem besagten Amerika-Urlaub wirklich auch ein paar Kiss-Platten mitgenommen. Und diese Idee, irgendwas auswendig zu lernen, was auf einer anderen Platte ist, das war mir alles andere als fremd.
Ja.
Also ich konnte diese Kiss-Sachen natürlich auch auswendig. Ich glaube, da kam mir natürlich auch zugute, dass ich irgendwie zweisprachig aufgewachsen war und halt dann auch nicht nur bei den Kissen, sondern auch später bei den Raps, das halt einfach sehr leicht von der Hand ging, es halt auswendig zu lernen und nachrappen zu können. Das war dann so mit 12 so eine Ablöse, ne? Also da war dann so Kiss so ein bisschen vorbei. Vielleicht ging es auch noch einen Moment nebeneinander her.
Na klar.
Aber da waren dann tatsächlich andere Sachen irgendwann spannender. Aber ich muss dazu sagen, auf dem ersten veröffentlichten Röhler Matrein Projektstück auf Reime sind 2 Samples von Kiss.
Tatsächlich. Ja. Ist ja auch, ich glaube, für einen Jungen ist Kiss ja so eine Superband, weil die wie ein Comic eigentlich ja sind.
Total.
Und irgendwie alles
was
an denen
heißt,
ist so übertrieben
wie?
Und so.
Was heißt wie? Die sind ein Comic.
Das ist irgendwie total cool. Wie so eine Action, wie so Actionfiguren sind die ja eigentlich so.
Ja, klar. Das ist auch bestimmt die erste Band, die dann Actionfiguren von sich rausgestellt hat. Ne?
Na genau.
Die haben ja Merchandising erfunden eigentlich.
dann springen wir wieder ein Stück vor zu deiner Rap-Karriere. Du hast gesagt, mit 15, 16 erste Auftritte irgendwie in Diskos. Da habe ich dann auch gelesen, dass deine Mutter da dann auch quasi die Buchhaltung schon für dich gemacht hat. So.
Ja gut, also damals brauchte ich keine Buchhaltung.
Ja, was ist so viel zu buchhalten? Aber so, du hattest schon so ein bisschen so den Support deiner Eltern dann irgendwie auch so bei, als du dann gesagt hast, so damit gehe ich jetzt mal raus.
Ja, klar. Also ich, so mit 13, 14... als es so ein bisschen ernster wurde mit dem Rap-Schreiben und so. Meine Mutter hat die Texte meines Vaters, das war ja lange bevor es Computer gab, ne?
Ja.
Also Haushaltscomputer,
ja.
Hat die Texte meines Vaters immer getippt halt auf der Schreibmaschine.
Ja.
Und das hat sie dann für mich auch gemacht.
Ja.
Also das war schon Family Business.
Sehr gut.
Aber Buch zu halten gab es da noch nicht.
Und du hast aber, das war da auch die Zeit, wo du irgendwie an der Schule die Pelham Power Tapes verkauft hast. Das waren so Mixtapes von dir, ne? Du hast so Mixtapes gemacht und irgendwie an Kumpels verschenkt, verkauft, was auch immer. Da waren dann so die aktuellsten Rap-Sachen drauf, oder wie? Wie muss ich mir diese Tapes vorstellen?
Ja, ach, so bunt gemischt halt, so Soul-Zeug, also so R&B-Zeug, halt so Club-Sound, auch Rap-Sachen logischerweise, was wir halt gerade so fresh fanden. Und so der Plan war natürlich, davon irgendwie so die Platten-Einkäufe irgendwie so ein bisschen zu finanzieren. Und sich ein bisschen wichtig zu machen, ne? Weil ich halt am Anfang von jeder Seite halt dann gerappt habe und am Ende dann vielleicht nochmal und so und zwischendrin ein bisschen gelabert habe und halt gemixt habe und so.
Was müssen wir uns denn da so für eine Auflage pro Tape vorstellen? 20 Stück oder war das schon gut und du hast irgendwie 10 gemacht oder so?
Was ich jetzt sag's gelogen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich nie, also ich weiß auch nicht mehr, was der Preis war, den ich mir da ausgedacht hatte, ne? Aber niemals ein Tape auch wirklich zu dem Preis, den ich mir ausgedacht hatte, verkauft habe, ne? Es war so mit halt im Copyshop so das Cover zusammenbasteln und reinmachen. Ne? Ja. Also.
Hast du die noch?
Es gibt eine Kiste, da sind alle möglichen Sachen drin, da sind auch ein paar von diesen Tapes auf jeden Fall dabei.
Also wenn die noch einer hat, irgendwie zu Hause, weil man damals eins gekauft hat für 3 Mark, das ist ja ein unfassbarer Schatz.
Ja, ja. Ich sag dir, ich hab keine Ahnung, mit 14, 15 auf Moments in Love von The Art of Noise gerappt. Das war auch auf so einem Tape drauf. Mhm. Und fuhr dann so mit dem Fahrrad an so einem Auto vorbei, in dem das lief.
Ach, okay.
Da dachte ich wirklich, ich bin Popstar. Da war einfach so, pass auf, erwachsene Leute, die einen Führerschein haben. Ja?
Und ein eigenes Auto.
Und ein eigenes Auto. Fahren durch die Gegend, haben meinen Shit. Wenn es bei mir nicht läuft, dann weiß ich wirklich auch nicht.
Ah, ja. Sehr gut. Da ging es also los. Und dann, wie gesagt, du bist in Clubs und Discos aufgetreten und so. Du hast dann mit 18 kam dein erstes Album raus.
Nee, es war, ich glaube, mit 17.
Ah ja, mit 17. Das war dann Raining Rhymes, produziert von Münzing und Ancelotti, die vor allem auch bekannt sind als Entdecker, Erfinder, Produzenten, was auch immer, von Snap unter anderem.
Also die, haben ja, die sind Snap.
Im Grunde haben die Eurodance erfunden.
Ja, weiß ich nicht. Aber mag sein, keine Ahnung.
Also die haben ja in Frankfurt, haben die ja wirklich jeden auch produziert. Die haben ja auch Sven Faeth mit Off produziert damals. Elektrika Salsa, unvergessener Hit. Und
ja, die beiden waren halt auch 16-Bit, ne?
Ja.
Der Michael und Luca. Ja, das ist so ein bisschen die Kurzversion der Eddie Action, von dem wir vorhin sprachen.
Ja.
In dessen Studio entstand I, What We Do For Love, das Ding von ihm, auf dem er sich Rico Sparks nannte, auf dem ich zum ersten Mal auf einer Platte rappte.
Mhm.
Und dort entstand auch Twilight Zone, das eigentliche Hauptstück aus Raining Rhymes.
Ja.
Und über so einen Connect, die wir hatten, sind wir dann halt bei Logic gelandet, beim Micha und beim Luca,
ja,
die dann halt das nochmal produziert haben, mit Eddie zusammen. Also diese Platte ist, glaube ich, schon von den dreien, also vom Eddie, vom Micha und vom Luca produziert, Raining Rhymes. Mir ist es da so ein bisschen entglitten, wenn ich ehrlich bin. Während das bei Twilight Zone und, wobei bei Twilight Zone zeichnete sich das schon ab, aber da war das noch so, irgendwie hatte ich noch das Gefühl, irgendwie die Kontrolle darüber zu haben und das Cover war auch so, wie ich es wollte und so. Aber was ich schon abzeichnete, war natürlich, die beiden waren halt echt DJs, ne?
Ja.
Die hatten halt einen Flash, irgendwie diesen Loop, der auch auf Paid in Full war und auch auf Girl You Know It's True,
mhm,
den halt drunter zu legen.
Okay, ja.
Und es war für mich schon so, ey, bitte nicht. Bitte. Wir haben doch hier wirklich voll die tolle 909, ist doch super, ja, was sollen das? Und dann ging es schon los mit Kompromissen, okay, ja, wir machen eine A-Seite, Doppel-A-Seite, eine mit, eine ohne, bla bla bla.
Ja.
Ich ging dann noch zur Schule, ne? Ist klar. irgendwie war dann dieses Stück relativ erfolgreich, also für unsere Verhältnisse halt. Und dann musste halt schnell irgendwie das Album her. Und also ich weiß, dass mir da alles entglitt.
Aber ja, aber wahrscheinlich auch aus so einer Aufregung heraus, oder? Also irgendwie endlich ein erstes eigenes Album machen und das ist ja auch, ich glaube, Twilight Zone ist, glaube ich, auch gechartet und so, das muss ja auch mega cooles Gefühl gewesen sein. Also wenn du gerade auch noch zur Schule gehst und so. Also ich kenne jemand, der war mit 17 plötzlich Viva-Moderator und hat auch gedacht, ihm scheint die Sonne aus dem Arsch und ist noch zur Schule gegangen.
Ja, ja, nee, so war das schon, ne? Also das war Bei Twilight Zone super. Also wirklich, also ja. War. Hört man jetzt leider nicht. Ich hatte gerade dieses Victory V und dummes Gesicht dazu. Nee, das war schon toll. Weißt du, damals, das war ja lange vor Viva. Ja. Ich glaube, es war eigentlich sogar noch vor MTV, ne?
89 war das, ne? Glaube ich so. Die Ecke. 88, 89.
Ja. Da gab es halt irgendwie 3 Fernsehprogramme und samstags eine Musiksendung, die hieß Formel 1. Ja. Und da lief es dann. Da ja. War es halt wirklich so, okay, pass auf, ich bin wirklich Popstar. Okay. Jetzt, ehrlich.
Ja, super. Ja, super. Weißt du noch, wer zu der Zeit moderiert hat? War das noch Stefanie Tücking wahrscheinlich, ne? Na, egal.
Nee, es war...
Ingolf Lück.
Ich glaube, es war Peter Illmann. Aber ich kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen.
Naja, gut.
Da war wirklich das noch alles toll. Aber an das Album habe ich wirklich echt kaum schöne Erinnerungen. Sondern es war echt alles einfach nur unangenehm.
Ja.
Also ich muss dazu sagen, ich habe das Cover dieses Albums gesehen am Tag, an dem die Platte veröffentlicht wurde.
Ach, wirklich? Ach, das ist ja krass.
Und ich weiß noch, wie ich bei meinem Homeboy auf dem Sofa sitze und den Tränen nah war über das Cover, das so bunt mit so Buchstaben. Diese das war so eine Collage. Das war wirklich alles so fürchterlich unangenehm, so peinlich. Also ich sag's, das war echt keine schöne Erfahrung. Und zwar auch dann, also da sind wir natürlich auch mit dem Zeug dann aufgetreten und so, und es hat mich alles genervt.
Ja.
Also das sind auch die Auftritte, was vorher so für mich voll immer das Highlight der Woche war, ne, dann am Wochenende irgendwo aufzutreten. Ja. Also ich habe mich darauf gefreut. Das wurde so richtig zur Qual.
Wahnsinn.
Also, wie ich das so richtig alles drehte, war ganz verrückt. So.
Ja, unglaublich, ne? Vor allem ab dem Moment, wo es sozusagen professionell wurde, wurde es plötzlich ein totaler Albtraum. Das ist ja eigentlich voll krass.
Ja, es liegt natürlich auch daran, dass ich das Geschäft null verstanden hatte.
Ja.
Und das Ganze natürlich auch so ein bisschen ein Missverständnis war, ne? Ich dachte, ich mache eine Rap-Platte. Die dachten, die machen eine Dance-Platte. Ich dachte, ich bin so voll Lyrical Leader. Und die dachten, okay, da ist halt so ein weiteres perkussives Element auf den Tracks.
Ja.
Dass man da irgendwie auf lange Sicht nicht zusammen bleiben kann, sage ich mal, ist eigentlich klar, ne? Ja, ich war damit jedenfalls so unglücklich, dass ich dann halt irgendwann gesagt habe, ich mach's nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin raus. Ich muss es selbst machen. Also, weißt du, so bin ich Musikproduzent geworden. Ich wollte nicht Musik produzieren, ich wollte rappen, das ist alles. Ja. Aber dann so in dem Film, pass auf, dir macht keiner das, was du haben willst. War es halt, okay, muss es selbst machen. Und wirklich diese Geschichte mit diesem Cover, mit dem ich so unglücklich war, hat natürlich auch so später dann lange bevor es das Label 3P gab, ne, aber bei Röhler Matrein Projekt schon, natürlich, pass auf, das ist mir völlig egal, wer das macht oder so, aber ich kann dir sagen, an wen der berichtet und von wem der eine Freigabe braucht, bevor hier irgendwas passiert. Ich meine, wie gesagt, das ist echt, also jetzt ist es witzig, ne, aber das war wirklich eine schmerzhafte Erfahrung. Aber die hatte bestimmt ihr Gutes, weil mir das vor Augen führte, dass wenn du es halt auf eine gewisse Art und Weise haben willst, du halt irgendwie selbst dafür sorgen musst, dass es so ist.
Ja, offensichtlich war das so der Katalysator, der dich dann dazu gebracht hat, alles selbst in die Hand zu nehmen. Es gab dann, bevor es zu Rödelheim Hartreim kam, noch eine, das fand ich ganz lustig, habe ich auch in deiner Discogs-Diskografie gesehen, gab es noch eine Single, ein Format, das sich in Deutschland nie so richtig durchgesetzt hat, eine Kassettensingle. Das gab es mal ganz kurze Zeit in den 90ern, Kassetten, auf denen nur 2 Lieder drauf waren. Und da gab es eine Single von dir, die hieß Thanks to the Dealers. What was that all about? Weißt du gar nicht mehr. Da ist, ich glaube, die B-Seite war tatsächlich ein Song noch von Raining Rhymes vom Album. Und die A-Seite, da stand einfach Thanks to the Dealers. Whatever that may be.
Ey, also wirklich, ich weiß nicht mehr. Aber wenn ich jetzt versuche, da irgendwie so einen Sinn darin zu erkennen, dann wird das irgendein Promo-Ding gewesen sein, bei dem man...
An die Plattenhändler.
Ja.
Habe ich mir auch gedacht, dass das sowas war. Also es ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Promo.
Also kein Null, also es ist keine Veröffentlichung oder sowas.
Nee, ist tatsächlich auch eine Promo, aber ich fand den Titel so wahnsinnig lustig. Und ja, und dann, also 4 Jahre nach Raining Rhymes ungefähr, hast du dich dann mit Thomas zusammengetan. Und dann dieses.
Ja, also ich habe dann erstmal ein eigenes englischsprachiges Album produziert, ne, über 3 oder 4 Jahre hinweg, ne. The Master Looking for the Light, was wir dann 10 Jahre später erst veröffentlicht.
Ja, das war die erste auf 3P, ne? Die hast du dann auf 3P nochmal wieder veröffentlicht. Ja. Und die, das war das erste Album, ne?
Ja. Aber ja, in der Zeit machten wir dann auch irgendwann ein Röhler im Hartrein-Projekt. Also es war halt natürlich so, in diesem ganzen, also während ich dann The Master Looking for the Light produzierte, war halt auch dieses Snap-Ding, ne? Und ich hatte eine Tour gespielt mit Mother's Finest und Chaka Khan. Ja. Und dabei halt Chaka Khan kennengelernt und auch ein Feature mit ihr auf der Platte. Und so, und das waren halt so ein paar Sachen, die dann zusammengenommen in Amerika irgendwie so ein gewisses Interesse an dem, was ich da machte, herstellten. Ja. Da kam dann wirklich auch so ein Typ aus dem NA, aus Amiland. Der diese Platte haben wollte und so, lalala, und irgendwie wurde mir dann dabei klar, dass die wieder nicht mir irgendeine Kontrolle geben wollten, sondern dass die einfach, pass auf, hier ist dein Geld, wir machen jetzt, geh mal zur Seite. Ja, genau. Wir stellen dich dann da wieder hin. Und ich war so gebranntes Kind davon. Ich konnte das nicht nochmal machen. Also einfach, weil das wirklich, ich weiß nicht, ob du mir das ansiehst, während ich das erzähle, aber dieses Unglück darüber saß so tief, diese Panik davor, nicht die Kontrolle zu haben, das war so, pass auf, das geht nicht, kann nicht. Ja. Und für mich war nach dieser Raining Rhymes-Erfahrung halt klar, dass ich, wenn das, was ich da mache, irgendwie ernst genommen werden soll, es entweder in einem englischsprachigen Land passieren muss, vorzugsweise in Amerika, oder es halt auf Deutsch sein muss, wenn es in Deutschland sein soll. Ja. Problem ist, ich hielt halt deutschsprachige Musik für sehr unangenehm. Also alles, was ich zu dem Zeitpunkt gehört hatte, war halt entweder so halt so Schlager, logischerweise, ne? Oder so Faschingsmusik. Ja. Oder, und das gab es auch noch, dieses Ding, wo Leute einfach ironisch waren. Und sagt, naja, gut, ich bin eigentlich zu cool, hier ein ernsthaftes Gefühl zu entäußern, dann bin ich auch nicht so verletzlich, ist ja klar. Also alles gar nicht so ernst gemeint, haha. Und das fand ich halt alles arm, weil ich halt schon so aus dieser Blues-Tradition komme. Ne? Ja. Oder wie die OJs singen, I sing my heart out when I'm singing a song. Ich wollte schon, dass das irgendwas Ernstes ist. Ne? Ja. Also auch eine ernsthafte Entäußerung. Ja. So kindlich naiv, die auch sein mag, aber ist halt mein Ernst.
Ja.
Ne? Auch wenn es für dich peinlich ist, aber für mich ist halt mein Blut. Ne?
Absolut, ja.
Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es auf Deutsch nicht geht, was ja ein Skandal ist im Land der Dichter und Denker. Und da hatte ich in dem Zusammenhang wieder, wir sind wieder auf diesem Sofa, auf dem ich saß an dem Abend der Veröffentlichung von Raining Rhymes und weinen wollte. Ja. Albumcover in der Hand. Ich sitze wieder auf dem Sofa beim Eddie zu Hause. Nicht Eddie Action, sondern Eddie Hartsch. Mhm. Der einen Skateboardladen hatte und dabei dann einen Partner dazu genommen hatte, der mir auch schon erzählt hatte, dass er in einer Rockband spielt, die deutsche Texte macht. Und ich dachte, oh yeah. Jedenfalls sitzen wir auf diesem Sofa und der Eddie meint, willst du mal reinhören in die Platte vom Stefan? Oh, ja, klar. Und da legt er die Es ist soweit von Böse Onkels ein. Und das war der Moment, in dem, das war wirklich wie dieses, als ich mit 12 zum ersten Mal Rap gehört habe, das war das erste Mal, dass ich deutschsprachige Musik hörte, die mir nicht peinlich war. Bei der ich nicht das Gefühl hatte, du lügst mich doch an.
Ja.
Du willst mich doch verarschen.
Ja.
Oder machst dich über dich selbst lustig oder irgendwas, aber auf jeden Fall ist es nicht echt.
Ja.
Und das war, okay, pass auf, ich glaub dem jedes Wort. Das ist sein Blut.
Ja.
Und das war der Moment, in dem mir klar war, dass es auf Deutsch geht.
Ja, verstehe. Erweckungserlebnis.
Total. Und so fingen wir dann an. Ich hatte mit 16 schon mal für irgendeine Werbung auf Deutsch gerappt. Also im deutschen Rap geschrieben quasi. Aber wie gesagt, es war alles so ein bisschen haha. Das war aber der Moment, in dem wir dann sagten, nee, pass auf, wir versuchen das jetzt mal in ernsthaft. Aber wie experimentell das war, hörst du ja schon an dem Namen der Band, ne? Also Röhler im Hartrein Projekt.
Ja.
Also es war so eine Forschungsgruppe Hartrein. Ja, haben einfach ausprobiert.
Ja, ihr seid ja dann auch wie so ein Satellit ins deutsche Rap-Game gekracht, das ja noch zu dem Zeitpunkt sehr klein war und sehr überschaubar irgendwie, wo irgendwie die Fantas am Start waren und irgendwie Advanced Chemistry noch gesagt haben so, ey, passt mal auf unser Andenken auf und so. Und dann gab es ja irgendwie schon andere frühe Fettes Brot und Beginner und sowas. Und dann kamt ihr und habt plötzlich so, das war so krass, ich kann mich daran erinnern, dass das alle so gedacht haben, was ist denn jetzt los?
Da,
hier war immer alles so, peaceig und so Conscious Rap oder wie man das nennen will, so rucksackmäßig. Und dann kommt plötzlich so ein paar Jungs in Bomberjacken und sagen irgendwie so, fickt euch. Das war schon krass. Also man muss wirklich sagen, ich kann mich lustigerweise in dem Zusammenhang eine Begebenheit erinnern, ich war 17, allerhöchstens 18, ich muss noch 17 gewesen sein. Und da war ich für Viva hier in Frankfurt bei irgendeinem Fest auf der Zeil, das ich mit Heike Makatsch damals moderiert habe, weil Viva gerade ein halbes Jahr auf Sendung war und die uns unbedingt als Moderatoren haben wollten. Und da seid ihr aufgetreten. Das war irgend so ein Stadtfest hier in Frankfurt. Da seid ihr mit Röhrheim aufgetreten.
Sound of Frankfurt.
Kann sein, genau. Und dann waren wir hinter der Bühne und dann kamt ihr an. Und natürlich mit so Entourage und euren Buddies und alle so in Bomberjacken. Und es war so ein bisschen gruselig. Und wir schon so, Heike und ich hatten so ein bisschen so, und zwar so ein bisschen unwohl. Und dann, du bist auch an uns vorbeigerauscht und hast so ein bisschen grimmig geguckt. Und dann kam aber Thomas und hat dann mit uns ein Gespräch angefangen, warum wir denn auf Viva immer so gemein zu euch wären.
Tatsächlich.
Warum wir immer so fies zu euch wären. Und ich so, ja, guck mal, ihr macht uns Angst. Und dann hat er gesagt, aber wir sind gar nicht so schlimm. Und so haben wir dann noch Backstage kurz diskutiert. Das war eines der wenigen Male, wo wir irgendwie aufeinander getroffen sind. Und da muss ich auch immer dran erinnern. Das fand ich irgendwie ganz interessant. War das denn, aber ihr, das war ja, du hast in einem anderen Interview auch mal gesagt, du wolltest nie provozieren oder so, was ich hier nicht ganz glaube, aber es war jetzt nicht, also es war, du hast im Grunde genommen versucht, mit Rödelheim oder mit Rödelheim-Matron-Projekt so, ja, so Real Talk-mäßig wie möglich zu sein. Oder, ja, du hast versucht, so authentisch wie möglich zu sein, oder?
Ja, ich glaube schon. Das Problem ist halt, wenn du so anfängst zu experimentieren, hast ja so ein bisschen Leitplanken und sag, okay, das finde ich komplett wack, das darf auf keinen Fall so sein. Ne? Und dann fängst du halt an, möglichst großen Abstand davon zu halten. Ja. Dabei kann es halt schon auch passieren, dass du dich so weit davon entfernst, dass du auch in so eine Ecke kommst, wo du sagst, eigentlich gereicht da auch nicht hin. Ne? Ja. Wie das halt so ist, ne? Ausprobieren, okay. Machen, Ton. Aber das wollte schon authentisch sein. Es wollte schon eine ernsthafte Entäußerung eines persönlichen Gefühls sein. Und wahrscheinlich ist es schon auch sehr geprägt von einer großen Unzufriedenheit. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Ne? Also man sagt so auf, das, was ihr da macht, ist der letzte Scheiß. Ja. Und so will ich nicht sein, ich will was anderes machen. Und ich habe auch überhaupt keinen Bock, mit euch darüber zu diskutieren, ob ich das darf oder ob das cool ist oder irgendwas, ich mache das. Und jeder, der meint, ich stünde ihm zu, mich davon abzuhalten, kann es ja gerne mal versuchen. Also das war halt ein anderer, da war mit mir einfach nicht zu diskutieren. Ja. Einfach wirklich, also aber weil ich auch da das Gefühl hatte, pass auf, es geht um mein Leben. Ne, also auch, weißt du, was ich auch eben erzählte, so von wie unglücklich ich damit war, wie das vorher war.
Ja.
Nicht die Kontrolle zu haben. Ich glaube, mir war klar, ich würde sie mir nehmen müssen. Und das war schon auch der Versuch, selbiges zu tun. Also auch den Freiraum zu nehmen, das zu formulieren, was ich für die Wahrheit halte und so. Ja. Also ich verstehe schon, dass das für den einen oder anderen so ein bisschen, okay, was haben sie denn jetzt? Warum? Was bist du jetzt so? Wenn ich daher kam. Aber so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt und wollte, wie man heute sagt, meinen Hack haben.
Aber also ich finde es interessant, dass du sagst, ich habe versucht, authentisch zu sein, weil im Grunde genommen warst du ja. Es war ja ein authentischer Ausschnitt aus deiner Sicht auf die Welt sozusagen.
Ja, total. Im Nachhinein muss ich halt schon sagen, dass, also weißt du, was ich eben mit diesen Leitplanken versuchte zu erklären, dass man sich halt so sagt, okay, pass auf, es muss so einen großen Abstand dazu haben, dass man sich natürlich auch auf anderen Seiten völlig verrennt.
Ja. Hinterher ist man immer schlauer.
Ja, ja, klar.
Das weiß man nachher immer. Aber für den Moment war das ja wirklich, was du gedacht hast, wie es sein muss, wie du es ausdrücken musst, was irgendwie raus muss.
So. Mhm. Ja, aber weißt du, das, aber natürlich auch immer in Kombination, das kann man halt nicht leugnen, mit den derzeitigen Fähigkeiten.
Ja. Naja, ne? Mit einem Showmanship, ne? Also mit einem, als soll ja, ich meine, wer Musik macht, will ja auch trotzdem irgendwie entertainen.
Wie
auch
ja, immer. Klar, so. Da, klar, aber was ich gerade sagen wollte, ist, dass, wenn ich mir das heute anhöre, das natürlich auch. Also ohne überheblich klingen zu wollen, weißt du, wenn ich mir andere Sachen von anderen Leuten zu dieser Zeit anhöre, ja. Denke ich mir, okay, pass auf, wir waren denen wirklich Lichtjahre voraus. Dennoch, wenn ich mir das anhöre heute, merkt man halt, dass wir auch noch nichts können. Ja. Ne? Ich erinnere mich wirklich noch, wie so die kleinsten Errungenschaften, so die man heute jetzt im Vergleich überhaupt nicht hört, damals für uns so voll die Meilensteine waren. Ja. Und dachte, oh, guck mal hier, boah, guck mal, es reimt sich dreimal, wow. und so Zeug. Wenn man das so ein paar 20 Jahre später betrachtet, geht das nicht anders als mit so einer gewissen Milde. Einfach, guck mal, das waren halt die Anfänge von dieser ganzen Sache. Ne? Da haben Leute halt wirklich experimentiert. Ja. Was geht denn? Also ich glaube, ich erzähle das alles in diesem Kontext von, wie authentisch ist es, deine Fähigkeiten, dein Blut zu Papier zu bringen und dann auch vorzutragen und so, spielen dabei auch immer eine Rolle. Ne? Also wenn du nicht die Mittel hast, ne? Also künstlerisch, ja. Wirst du zu bestimmten Kernen nicht vordringen können.
Aber hast du damals, als du das aufgenommen
damals
hast?
Damals wusste ich das nicht. Damals war das für mich. Damals war das für mich das Diebste, was es gibt.
Genau. Du hast ja nicht das Gefühl, mir fehlt jetzt die Fähigkeit, das so auszudrücken.
Nein, 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 überhaupt nicht. Im Nachhinein kann ich das sagen.
Ja, eben. Aber die Reflexion hat man ja dann vor allem auch so jung. Der war ja noch jemand jünger.
Nee, aber das ist halt wirklich auch wie jemand, der eine bestimmte Weite springt, ne, die zu dem Zeitpunkt halt Weltrekord ist. 10 Jahre später ist es halt, ja, in der Steinzeit ist man halt nur so weit gesprungen. Ne? Aber heute wissen alle, da geht noch was. Weißt du, so.
Ja, vielleicht sagst du das ja auch in 20 Jahren über dein jetziges Album, wenn dann deine neue Platte rauskommt. Oder glaubst du das nicht?
Nee, das glaube ich nicht. also ich glaube, die Entwicklung in Skills, was so Reimtechnik angeht, die ist abgeschlossen.
Glaubst du, wirklich? Dass man da irgendwann.
Nee, ich sehe das ja. Also wie es halt eigentlich wieder zurückgeht. Ja. Also wie, weißt du, heute, die Jungs, die heute mit 20 rappen, die wollen sich nicht mal mehr über diesen Mist unterhalten, der uns mal was bedeutete mit Kummer und ich reime Zeile, also ja, bei mir reimt Technik die ganze Zeile auf die andere Zeile, ja. Sondern nein, ey, pass auf, das ist cool, weil ich dann mach Feierabend. Ne? Mhm. Also das geht eher zurück zu so einem Gefühl, viel weniger Informationen und so.
Diese ganze Cloud-Sachen und so.
Was ich ehrlich gesagt verstehe und für mich persönlich, also ich komme davon nicht weg, ne, in diesem Technik-Mist, weil er mir für mich so ein bisschen was Rituelles hat. So ein Ritual, das mir erlaubt, zum Kern vorzudringen. Ja. Aber für mich geht es natürlich mittlerweile wirklich nur noch darum, also wirklich Boys-mäßig zeige deine Wunde. Ja. Halt das offen zu legen.
Also Boys der Künstler, nur dass die Leute nicht denken, das ist ein Jungs-Ding.
Josef.
Ich finde das interessant. Lass mal bei der aktuellen Platte jetzt bleiben, bei meinem aktuellen Soloalbum, bei dem du jetzt nach sehr vielen, also Röder Nahtreim hat 2 Alben gemacht und dann kam die Labelgründung und dann kamen viele Acts, die du gesigned und entdeckt hast und produziert hast. Und dann kamen auch noch 3 Soloalben von dir im Abstand von 4, 8 Jahren, Geteiltes Leid, die Trilogie. Und jetzt sind wir bei Herz, deinem aktuellen Album. Und was ich zum Beispiel, was mir als allererstes aufgefallen ist, was ich total interessant fand, war dein offensichtliches Fable für oldschool Rhythmusmaschinen, weil da einfach so viele Beats nach MPC und oder 909 oder so klingen. Ist das eine bewusste Referenz an damals sozusagen, weil du ja ein sehr umspannendes Werk irgendwie schaffst. Ich habe auch immer das Gefühl, bei dir hängt auch alles sehr miteinander zusammen. Also, dass sich auch die Platten immer aufeinander beziehen. Ich meine, bei Geteiltes Leid ist das einfach, weil die heißen einfach 1, 2 und 3. Da ist das ja klar, dass da ein Zusammenhang besteht. Aber auch Herz ist so eine bewusst neue Richtung, die ja durch ihre Abgrenzung sozusagen, weil es eben Herz heißt, sich auch wieder auf geteiltes Leid bezieht. Und ist dann so, wenn du dann solche oldschoolen Beats bastelst, also das ist jetzt erstmal quasi so eine technische Frage im weitesten Sinne, ist das so eine bewusste Referenz an früher oder ist das einfach, weil du sagst, der Rest klingt halt scheiße und deswegen benutze ich die?
Also ich bin deiner Meinung, ne? Ich habe auch das Gefühl, dass da eine Referenz die andere jagt und sich das alles aufeinander bezieht und so ein, irgendwie so ein komisches Gesamtwerk ist. Ich dauernd denke, ja, aber eigentlich möchte ich jetzt nochmal eine neue Version davon machen. Guck mal, so ist es eigentlich gemeint, so ist es richtig. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Das ist jetzt das Update. Was natürlich auch daran liegt, dass es eigentlich nur mein Leben abbildet oder meine neuesten Erkenntnisse oder
bist ja immer du.
Was hat er denn jetzt? Ne? Oder was hält er jetzt für die Wahrheit oder was beschäftigt ihn gerade? Ne? Mehr ist es ja nicht. Ne? Ist ja nicht so, dass ich sage, okay, ich will euch sagen, wie es geht, sondern ich beschäftige mich mit mir und dem, was ich sehe und was ich für eine clevere Idee halte, damit umzugehen und so. Ne? Und natürlich verwerfe ich damit auch immer wieder, zumindest in Teilen, das, was ich davor für den adäquaten Umgang mit dem immer noch bestehenden und immer noch selben Problem übrigens hielt. Ne? Der Mangel an Liebe. Aber zurück zu deiner Frage mit der musikalischen Umsetzung. Das ist auch ein bisschen so, ne? Was halte ich gerade für den Sound, also wirklich, das klingt so beknackt, aber den ich für richtig halte. Ja. Ne? Also, weißt du, wenn ich jetzt sagte, auf den ich Lust habe, dann klingt das so flapsig, ja, ich habe halt Bock. Aber so ist es nicht, ne? Das ist so wirklich aufrichtig nach eingehender Prüfung. Das halte ich für den richtigen Sound jetzt. Das ist natürlich aber auch immer eine Reaktion auf das, was ich vorher machte. Also wie, keine Ahnung, bei Bröller Matran Projekt oder Geteiltes Leid 1, dieses Stacking von Loops noch so eine große Rolle spielte. Ja. Und dann bei Geteiltes Leid 2 schon halt wirklich sehr programmiert war. Ja. Bei Geteiltes Leid 3 dann, nee, das ist alles scheiße. Ich will jetzt, dass meine Band alles spielt. Also dieses Live-Drumming, halt diese ganze Platte bestimmt. So war das halt jetzt in den letzten Jahren. Ich sagte, ja, das ist schon auch geil. Ich habe jetzt gerade wieder ein Stück aus Herz nochmal mit meiner Band aufgenommen. Aber das war nicht mehr das, was mich interessierte. Also das hat mir große Freude gemacht bei Geteiltes Leid 3. Ehrlich, es war super. Ich mag das auch. Aber bei Herz, und ehrlich gesagt Herz, nicht von dieser Welt 2 und Kraft von Glashaus sind für mich von der Produktionsweise so ein
Zyklus.
Ja. Ja. Das wollte schon, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es wurde ja immer mehr Spuren bei uns, immer mehr und hier, nee, noch eine Line, noch bla bla, so mit Pro Tools Sessions mit wirklich einfach 200 Spuren, ganz einfach. Ja. Davon wollte ich halt weg. Ich mag wirklich schon lange dieses Eingreifen in einen Ablauf. Ich, so das ist heute natürlich viel von der Idee von Ableton geprägt, aber es gab schon vorher, also bevor es Ableton zumindest in der Breite gab und bis ich es kannte, andere Möglichkeiten da so einzugreifen. Ja. Also jetzt ein Beispiel für das, was ich meine, ist aufgeteilt Slide 1 ist irgendwie mein Einfluss auf die Maßen ist zweifellos dadurch bedingt, dass ich so geil klinge. Und dann ist halt wirklich wie ein CD springt, dass die CD springt. Ja. Also dieser Eingriff in ein bestehendes Stück, solche Finhacks, das macht mir immer schon große Freude. Also du sagst, eigentlich ist die Produktion fertig und jetzt fangen wir erst an mit nochmal bearbeiten, ausschneiden, machen, Ton, bla bla. Das wollten wir einfach weiter vorantreiben. Damit habe ich, also ich hatte einfach unfassbare, wirklich, das ist ja das Ding, ne? Verbringst ja deine Zeit auch die ganze Zeit mit was dich selbst fasziniert. Ne? Ja. Und das fasziniert mich einfach, weil ich auch, also ich habe, irgendwann ist mir auch klar geworden, dass ich bei diesem ganzen Ding viel weniger Kontrolle habe, als ich mir immer einredete. Ne? Man denkt ja so, ja, ich bin der große Zampano hier, pass auf, ich weiß, wie es läuft. Nein, der Flash an der Sache ist, dass ich keine Kontrolle habe und dabei natürlich ganz anders Sachen geschenkt bekommen kann. Ja. Ne? Und denk, oh, guck mal, hast du das gehört? Warte mal, was war denn das so? Ne? Das macht mir einfach Freude. Und davon sind, glaube ich, diese drei Platten, also die Ergebnisse, die wir in dieser Phase zutage förderten, geprägt.
Das passt ja auch.
Auch der Versuch, ja, dabei auch so eine gewisse Reduzierung drin zu haben. Also ja, dann, also immer noch, weißt du, 220 Spuren, aber so, jetzt sind wir fertig, jetzt fangen wir mal an zu löschen. Brauchen wir das? Nee, das hörst du doch einfach. Pass auf, mach so. Ich mute das mal und mach's wieder auf und du sagst mir, wann es auf ist und wann es zu ist. Ja. Und wenn du mir das nicht sagen kannst, dann fliegt's raus. Ganz einfach.
Dazu passt ja auch die Zeile aus Neubeginn. Ich glaube, die vierte Zeile ist das oder so. Ich fackel das ab und dann baue ich's neu.
Ja, klar. Also das ist ja natürlich immer,
ne? The way to creation is always destruction.
Ja, so ein bisschen schon.
Wir haben eine Rubrik hier bei uns, neben vielen anderen Rubriken, durch die wir gleich noch alle durch müssen, aber die heißt die Frage von außen. Und da fragen wir immer Bekannte oder Wegbegleiter oder wie noch immer unseres Gastes, ob sie mal eine Frage stellen können, die wir hier vorspielen können. Und da habe ich etwas für dich mitgebracht. Ich glaube, es sind zwei Fragen.
Ich war sehr gespannt, wen ihr da gefunden habt. Ja.
Hallo Moses, der Martin hier. Ich bin gebeten worden, dir ein paar Fragen zu stellen. Und
ist auch erkältet, ne?
Ja, hier sind sie. Zwei Fragen. Erste Frage. Lieber Moses, wie beurteilst du die Black-Music-Szene in Deutschland grundsätzlich? Zweite Frage. Habe ich genuschelt oder war das okay?
Also die zweite Frage ist natürlich super wichtig.
Ach, der Martin. Ja.
Ja. Also kurz zur Erklärung, Martin Haas, Produzent, Komponist, Tonstudio-Betreiber, mit dem du hauptsächlich arbeitest. Und lustigerweise habe ich online gesehen, in einer Biografie, da stand dann Komponist, Produzent, Tonstudio-Betreiber und Rugby-Spieler.
Stimmt.
Ganz gute Jobmischung.
Also immer wenn ich sage, ja, wir, ne, und dann machen wir das, meine ich immer den Martin und mich. Ganz einfach. Ja, das waren halt zwei Insider tatsächlich. ist ja klar. Also weißt du, erstmal empfinde ich halt Black Music Szene. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieses Black Ding ist schon so, oh, schüttelt mich überall. Und Szene ist auch so, oh. Und der Martin weiß, wo es weh tut, glaub mir. Ja, da irgendwie, keine Ahnung, 26, 28 Jahre zusammen in einem Studio sitzt, dann weiß man schon, wie der Hase läuft.
Also Black Music Szene ist ja, gibt es ja in Deutschland auch kaum. Also es gibt eine riesige deutsche Rap- und Hip-Hop-Szene, aber so Soul R&B oder so auf Deutsch, die können wir an einer Hand abzählen, wenn es da gibt, so quasi.
Ja, das ist aber gar nicht der Punkt dabei, sondern es ist wirklich halt dieses, das ist auch noch dieses englische, was ich finde, schwarz schon echt peinlich, ja, weil es halt einfach schon eine Unverschämtheit ist und rassistisch, aber dass es dann auch noch Black genannt wird, ist echt so, bitte hört auf jetzt. Hört auf, komm jetzt rein auf.
Das stimmt.
Und drittens, ne, dieses, der Martin weiß natürlich auch, dass diese Frage nach der Beurteilung halt immer Horror ist.
Und nuschel ich, ist das bezieht sich also auf ihn oder auf dich? Wer von euch beiden nuschelt immer so viel im Studio?
Ja, ich glaube, wir nuscheln beide und haben mit steigendem Alter einen Hang dazu, Sätze nicht zu Ende zu bringen.
Ja.
So, wo du denkst, wo du echt da sitzt und wartest, kommt jetzt was. Aber auch das ist ein Zitat. Ja. Aber darauf möchte ich nicht weiter eingehen.
Okay, apropos Zitat, das fand ich auch schön auf deinem Album Herz. Ich glaube, das ist sogar schon in Neubeginn, im ersten Song, wenn ich alles täuscht. Da sagst du, du vermisst die Stieber-Twins.
Mhm.
Das ist ja, ich meine, wer von uns vermisst sie nicht? Großartige Band gewesen. Und irgendwie ergibt sich seit 1000 Jahren das Gerücht, dass die eine neue Platte machen würden oder so und alle warten darauf und es wird niemals passieren.
Ja, weiß ich nicht, ob das niemals passieren wird. Ich meine damit tatsächlich weniger den Martin und Chrissy als so ein Gefühl von, guck mal, das ist mein Blut.
Ja.
Das ist nicht irgendeine Rolle, die ich mir ausgedacht habe und ich spiele jetzt das und das, sondern das ist halt alles, was ich habe und ich nehme dafür in Kauf, 800 Kilometer für nicht mal Benzingeld zu reisen, um auf der Bühne zu stehen und das zu machen. Ich weiß keine Ahnung, warum jetzt gerade die Stiebs für mich da das Beispiel sind, das ich dann nenne. Aber die sind bestimmt ein treffendes. Und ich glaube, man fühlt in dem Ding schon, was ich meine.
Da, auf die Stiebers können wir uns alle einnehmen. es gibt noch eine Rubrik bei uns, die heißt der besondere Song, wo ich mir immer vom Album unseres Gasts ein Lied aussuche, das ich so besonders hervorheben möchte oder dass ich auf das ich besonders hinweisen möchte. Im Album-Kontext. Naja, ich weiß schon, dass dein Lieblingslied von deinem Album, das hast du ja immer gesagt, das ist der letzte Song. Ne? Ich habe mir allerdings einen anderen ausgesucht, nämlich Bitte gib mir Bös. BGMB heißt der in der Tracklist. Und den finde ich deswegen so besonders, weil ich finde, dass das ein extrem starkes Liebeslied ist. Ein extrem aufrichtiges Liebeslied. Und weil das ein paar Vergleiche hat, die mir wahnsinnig gut gefallen. Und was ich natürlich auch mag, wobei das oft ja auch in deiner Musik so vorkommt, aber die Harmonien in Bitte gib mir Bös sind so ein bisschen düster, sind so ein bisschen unheilvoll sozusagen. Ja, so ein bisschen, ich finde es schon so ein bisschen, was aber natürlich im gar nicht so ein Kontrast zum Verliebtsein sein muss, sondern zu Verliebtsein, das haut einem ja auch so in die Fresse und das haut einen ja auch total um und da ist ja dann auch plötzlich nichts mehr, wie es vorher ist und so und alles ist auch zum Teil manchmal einfach verwirrend und das normale Leben hinzukriegen ist auch schwierig, wenn man irgendwie frisch verliebt ist oder so und so eine Liebe, die frisst einen ja auch auf bis zu einem gewissen Teil, also es ist ja auch was sehr Schönes, aber das macht ja was mit einem und das fand ich irgendwie gut, dass das so auch musikalisch sozusagen im Kontrast dazu steht. Weil die meisten, wenn die ein Liebeslied machen, ist das, also wenn sie davon rappen, dass sie oder singen, dass sie verliebt sind und dass das das Geilste ist, was in ihrem Leben passieren konnte, dann ist das musikalisch natürlich auch in Dur-Sphären und irgendwie tralala und das ist bei dir halt gar nicht. Du willst damit so eine Ernsthaftigkeit deiner, oder habe ich zumindest den Eindruck, ich kann jetzt meine Interpretation, aber du willst mit so einer Ernsthaftigkeit deiner Verliebtheit unterstreichen. Das finde ich sehr stark. Das hat mich wahnsinnig überzeugt. Das hat mich sehr mitgenommen. Und das fand ich echt toll. Das wollte ich an dieser Stelle einfach mal hervorheben, dass das für mich so, also für mich persönlich, einer der stärksten Songs des Albums ist.
Herzlichen Dank.
Auch da gibt es ja dann noch diesen C-Teil in Englisch und so. Das macht das irgendwie alles sehr, sehr besonders, sehr, sehr speziell. Da war ich sehr beeindruckt. Ganz, ganz, ganz toller Song.
Dankeschön.
War, glaube ich, hast du auch als Single veröffentlicht, ne? War, glaube ich, auch eine Single. Ja. Hast du gut gemacht.
Dankeschön.
Richtige Entscheidung. Übrigens, das wollte ich dich mal fragen. Das fand ich nämlich ganz spannend, als ich mir das Album angehört habe und auch so die Texte durchgelesen habe. Ich habe das Gefühl, es gibt am Anfang des Albums, weil du bist ja auch, du bist ja Christ, das ist ja auch, du glaubst an Gott und bist, wie gesagt, bist Christ und so. Und ich finde es interessant, weil ich habe das Gefühl, es gibt eine Christentrilogie auf dem Album.
Tatsächlich?
Weil die Songs aus dem Refugium, mehr Licht und an alle Engel thematisch so eine göttliche Ebene beschreiben oder was auch immer, oder mit so einer Göttlichkeit, also ja schon im Titel auch zum Teil, aber alle auch so Gott thematisieren in den Texten auch und die auch alle drei hintereinander sind in der Checkliste.
Auch noch.
Ja, und da habe ich das Gefühl, das war deine Gottestrilogie auf dem Album Herz.
Also ich sag's dir, ne, ich, wenn bei diesen Stücken, also während man da in sich wühlt und ausprobiert und echt so bemüht ist, das Beste zu geben, ne, aber auch halt, wie ich vorhin sagte, ne, irgendwann gecheckt hat, du, pass auf, ich mach das nicht, ne, sondern ich empfange das, ich versuche irgendwie die Situation herzustellen, in der das passieren kann, ja. Aber es ist nicht so, ich mach das, ne, ich weiß, wie es geht oder sowas, sondern wir gucken mal, was Gott heute gibt, ne.
Ja.
Da kommen Dinge ans Licht, die mir nicht bewusst sind. Ne? Da, also natürlich mag auch beim Rap nochmal eins mehr der Fall sein, weil es so eine riesige Menge an Worten gibt,
mhm.
Dass du gar nicht umhin kommst, irgendwas von dir preiszugeben, selbst wenn du das gar nicht willst.
Ja.
Ne? dass wenn du dann nach irgendwelchen Vergleichen suchst, offenbarst du ja damit, was für Medikamente du nimmst, ja. Was für Fernsehserien du schaust, was für Getränke du konsumierst und so weiter und so fort.
Ja.
Oder was für Werbung dir aufgefallen ist. Oder was weiß ich was. Ne?
Aber, klar, aber dein irgendwas, Blick auf die Welt.
Lässt sich nicht vermeiden, genau. Finde ich. Ja. Ne? Und so passieren dabei auch Dinge, wie du es gerade beschreibst. Ne? Mir war das nicht vor Augen. Ne? Das ist in keinem Fall intendiert.
Ja.
Ne? Aber kann man schon so sehen.
Ja.
Also da fließt halt so viel rein.
Na klar.
Ne? Dass ich auch die Kontrolle darüber verliere, was da drin ist.
Ja.
Also nicht so, dass ich jetzt hier säße und sagen könnte, pass auf, folgende Ingredienzien.
Na ja.
Und das war's. Und zwar abschließend. Ne? Und das war's. Und das habe ich mir dabei gedacht. Und so, und mehr ist da auch nicht.
Ja.
Und da ist viel, viel mehr als das, was wir dabei hineinlegten.
Ja.
Das ist halt das Krasse. Deshalb fasziniert es mich halt auch so. Wenn ich das könnte,
ja, ne,
oder einfach nur machte oder sowas, dann wäre das vielleicht ein toller Trick. Aber hätte doch für mich niemals diese Faszination, die es hat.
Na klar.
Nur so bin ich halt dieses, wie ein 12-jähriges Kind, das sich voll freut über die einzelnen Details und Dinge, die dabei passieren.
Ja, weil ich bin auch deswegen drauf gekommen oder habe deswegen gedacht, dass da vielleicht so, zumindest in der Zusammenstellung des Tracklistings so eine halbe Absicht dahinter steckt, weil du mal in einem Interview gesagt hast, dass du die CD so super findest, also dass du die CD wahnsinnig gerne magst, als Medium auch ungewöhnliche Einstellung heutzutage, wo die CD wirklich gerade das einzige Medium zu sein scheint, das wirklich stirbt irgendwie so, weil alle irgendwie nur noch entweder so krass digital, Download, Streams oder eben auch so ganz oldschool Vinyl gehen. Aber du magst die CD, weil sie quasi das Maximum an Sound bietet, für so ein Zuhause-Medium. Und du hast auch gesagt, das fand ich ganz interessant, das hat nicht nur was mit der CD zu tun, aber dass eben, dass du ein Fan von Alben bist, weil Alben ja auch immer eine Reihenfolge haben und der Künstler sich eigentlich, also hofft man zumindest, auch immer was dabei gedacht hat. Es gibt natürlich viele, die das wahrscheinlich gar nicht haben, aber eigentlich ist, glaube ich, bei den meisten Bands oder Menschen, die ernsthaft Musik machen, immer eine Idee im Tracklisting oder immer so, welche Lieder passen zusammen, was will ich für eine Dynamik erstellen, im Flow des Albums
sozusagen. Eine Reise, wie ein Mixtape, Mann.
Ja.
Ne, soll ein Film sein. Auch wenn das bestimmt alles andere als ein Konzeptalbum ist und nicht eine Geschichte erzählt, sondern wenn überhaupt halt alles ein Leben beleuchtet, so. Aber natürlich habe ich echt ein bisschen Zeit damit verbracht, dann auch, also auch bevor ich sage, okay, wir sind jetzt fertig mit der Produktion, ne, fange ich halt an Reihenfolgen zu experimentieren. Und wenn ich dann was habe, was sich so im Ganzen für mich vernünftig anfühlt, dann kann ich erst sagen, okay, wir sind fertig und die 20 anderen Lieder, die wir im Laufe dessen machten, keine Ahnung, was damit jetzt ist, aber so ist dieses Werk für mich dann stimmig und vollendet.
Ja.
Dass das so für viele Rezipienten gar keine Rolle spielt oder sie es nie erfahren werden, ist schon für mich ein bisschen schade. Also wenn du sagst, ja, okay, ich hör mal da rein, ciao. Wie oft ist mir das in meinem Leben schon so gegangen, dass ich wegen des einen Stückes eine LP gekauft habe und mich teilweise auch durch so eine LP quälte, halt dann einfach, aber beim dritten Mal hören, merkte, du, da ist ein Stück, das ich völlig unterschätzte, jetzt raff ich das. Alter, wie krass ist das denn? Aber halt so eine Schönheit auf den zweiten Blick. Das ist natürlich eine Erfahrung, der sich Menschen berauben, die so dieses Song-Picking-Ding ganz hart betreiben. Aber gut, ich meine, was soll ich machen? Ne? Ich kann ja jeder machen, was er für richtig hält. Ich finde es ein bisschen schade. Und ich finde auch, dass das so ein, zumindest für meine Generation, ne, so ein Teil, also wie du eben selbst sagtest, ne, so ein Teil des Ausdrucks ist.
Ah.
Dieses, wie kommen die denn hintereinander? Ne? Ich weiß nicht, ich verbringe halt auch noch Zeit damit, mir Gedanken zu machen, wie groß die Space in den Stücken hier ist. Ne? Also, auf Nicht von dieser Welt 2 sind halt tatsächlich so harmonische Verbindungen, so Space Sounds zwischen den Stücken, die du halt aber nur hast, wenn du es wirklich auf AK aufgerobt hast oder auf Kopfhörer hast.
Ja.
Und so, also das bedeutet mir schon was. Ich meine, wenn du dir die Love Sexy von Prince anguckst, die natürlich aus einer Zeit ist, wo du eigentlich noch auf Vinyl warst,
ja, ne?
Aber diese Entscheidung zu sagen, pass auf, da gibt's keine IDs.
Ja.
Du kannst nicht den Track skippen.
Ja.
Das will uns doch was sagen.
Ja.
Ne?
Das stimmt, das hätte man auch viel öfter machen sollen, habe ich auch bei vielen Platten gedacht, dass das Skippen irgendwie da nicht immer geholfen hat. Das übrigens noch nebenbei, ich habe die schöne Anekdote gelesen, dass der Albumtitel Herz, du hattest 3 vollgeschriebene Doc-Seiten für mögliche Albumtitel und einer, an den du dich noch erinnern konntest, der es dann nicht geworden ist, war der wunderbare Titel und ich wollte dich fragen, ob ich den vielleicht mal für irgendwas benutzen darf, die Schreibmaschine Gottes.
Gottes Schreibmaschine.
Das ist der geilste Titel aller Zeiten. Finde ich mega gut. Wir kommen zu einer Rubrik in diesem Podcast, die heißt Skipper. Ich sage jetzt
der,
einfach.
Delfin?
Nee, wie ich an der CD, Flipper, wie am CD-Player.
Also nee, Skipper.
Es gab auch mal, nee, das war ein Känguru, glaube ich. Ich glaube, eine Serie mit einem Känguru, der Skipper hieß, glaube ich.
Ich dachte auf jeden Fall gerade an Flipper.
ich meinte die.
Gab es bei Flipper einen Skipper, der immer zu dem Delfin gefahren ist?
Ah, fuck, sorry, ja. und zwar wegen der Skip-Taste am CD-Player. Ich sag dir einfach ein paar Songtitel und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Oder wenn dir nichts einfällt, sagst du weiter und dann kommt halt der nächste Song.
Dann skippst du.
Genau, dann skippst du quasi. Du bist hier, du hast den Finger auf der Skip-Taste. Okay. Ich versuche natürlich immer Songs rauszusuchen, bei denen ich glaube, dass
ich sie kenne.
Genau, und dass du irgendwas damit anfangen kannst. Wobei ich jetzt beim ersten sehr gespannt bin. Als erstes habe ich Bungalow von Bilderbuch. Kennst du nicht? Aber kennst du Bilderbuch? Die sind doch gerade in aller Munde. So eine österreichische Band mit so einem blonden Sänger, der auch so immer Deutsch und Englisch mischt und so funky, rappig irgendwie. Naja, egal. Als nächstes, da bin ich auch 100% sicher, dass du es kennst, und einer meiner absoluten Lieblingssongs, Ay No Corrida von Quincy Jones.
Wer singt denn das?
Ich weiß gar nicht, er selbst singt nicht, ne? Er selbst singt, glaube ich, nur The Dude. Aber Ay No Corrida hatte, es war so die gleiche Phase wie The Dude so in der Zeit irgendwie. Ich weiß aber nicht, wer von ihm das ist. Auf jeden Fall läuft immer unter seinem Namen.
Ja, klar.
Ja. Ay No Corrida.
Entschuldigung, ich habe vergessen, was ich machen muss.
Na, einfach irgendwas, also hast du da irgendeine Emotion zu, fällt dir irgendwas zu ein, oder?
Ja, ey, dieses ganze Quincy Jones Zeug so in den frühen 80ern, das ist alles brutal. Alles brutal, brutal. Also ich meine diese, ich wollte gerade sagen, Solo-Platten ist ja lächerlich. Ja. Diese Produzentenplatten, ja. Call It What You Like, sind Wahnsinn, aber auch, ich meine, die Gimme the Night von George Benson ist für mich da mit drin. Halt logischerweise
Michael Jackson.
Thriller und so. Ja. Ganz brutaler Sound. Also so. Aber echt alles so, ne? Klangwelten, die da am Start hatten. Kompositionen. Halt natürlich auch immer die besten Leute von allem, ne? Ja. Was ja aber ganz bestimmt kein Garant dafür ist, dass da eine gescheite Platte bei rumkommt. Ne? Ja. Also er könnte eher kontraproduktiv sein, wenn du mich fragst.
Ja.
Brutales Zeug. Also das ist jetzt tatsächlich nicht so einer meiner Übertracks, ne? Aber es ist natürlich auch ein brutales Lied und auch voll Angeberei alles.
Ja. Ja, ich finde diesen Quincy Jones Sound unglaublich, ne? Den er in der Zeit gemacht. Also ich meine, vorher war der ja geil, war auch als Jazzmusiker schon geil und ist auch heute noch geil.
Ja,
und
aber
so.
dieser Sound aus aber den diese, frühen 80ern.
Genau, diese eine Phase von dem.
79 bis 86.
Wo der auch so in seinem Kopf alles vermischt hat. Das war unglaublich, was der da.
Ja, auch halt die elektronische Musik da halt natürlich auch.
An so einer Schwelle stand.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
Ist ja dann auch die Zeit, wo Herbie Hancock Rocket gemacht hat und so, wo die so ganz wild auf diese neuen Möglichkeiten waren. Rock'n'Roll All Night von Kiss.
And Party Every Day.
Ja.
All night. And Party Every Day.
Hast du die eigentlich mal live gesehen mittlerweile? Ja, ne? Warst du schon mal hier in Frankfurt oder so?
Ja, aber ich habe sie nie gesehen.
Wirklich nicht?
Nee. Ja mein Arzt, also mein Hausarzt, hat auf der letzten Kiss-Tour auch Kiss betreut. Hat dann so ein Bild gepostet mit Gene Simmons und es war einfach so. Oh Gott, Dieter, ist es Gene Simmons? Ja, Vorsitz.
Ich hab gelesen, Gene Simmons hat jetzt eine CD-Sammlung rausgebracht.
Die The Vault heißt.
The Vault, genau. Wo man in einem Safe kriegt man, das sind 20 CDs.
Der ist natürlich auch ein Business-Chabo vor dem Herrn. Ne?
Total. Das kostet auch $2,000 oder so, kriegt man so ein Safe. Da sind dann CDs so mit 150 Tracks von ihm aus alten Studiozeiten oder so. Ja. Wenn man aber $40,000 bezahlt, dann kommt er zu dir nach Hause und bringt dir die vorbei und bleibt noch 2 Stunden bei dir. Das ist doch total geil. Na gut, spring da meine Platte vorbei. Das ist das geilste Businessmodell, das es gibt. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, hab ich kurz überlegt, ob du dir die bestellst.
Ja, also ich hab das tatsächlich auch angeguckt, ne? Also was machst du da eigentlich? Ne? Ja. Geiler Typ. Ich war neulich auf dem Rockliner. Ja. Das ist so ein Schiff mit Udo Lindenberg und 2000 Udo Lindenberg-Fans oder 3000.
Okay.
Und hab da mit ihm jeden Abend ein Stück gespielt, ja. Ein bisschen gechillt. Und da erfuhr ich, ja, das machen Kiss schon seit vielen Jahren in Riesig, in Amerika.
Ja. Ja, ich habe die einmal live gesehen, weil ich gedacht, man muss die einmal live gesehen haben.
Ja, ich habe das wirklich, schon so lange Kiss-Fan. Die haben auch mal in ganz in der Nähe von Rödelheim am Rebstock irgendwo gespielt. Also so, dass ich es von zu Hause hören konnte.
Ach, tatsächlich.
Ne? aber da war ich zu klein, um da hinzugehen. Und irgendwann dann, also ich hätte machen können, ich meine, ich hätte es ja jetzt dieses Jahr machen können oder letztes Jahr, oder wann es war, da war dann halt das Interesse nicht mehr so.
Du, ich sag dir auch, ich glaube, die werden nicht besser. Das ist nicht wie Wein.
Ja, du, wenn mich die Gelegenheit bietet, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Also ja. Ich bin halt... Also
für den kleinen Moses.
Ja, voll. Ja. Also ist auch so, wenn ich irgendwelche Leute jetzt auf Facebook oder so sehe, die dann halt irgendwie so den Paul Stanley-Stern so aufgepinselt ja. haben, dann passiert in mir irgendwas und ich denke, ah, Bruder, du bist auch Fan. Ne? Also, würde mir jetzt keine Kiss-Platte mehr kaufen. Ja. Also ich weiß nicht, was die letzte Kiss-Platte war. Naja. Und so.
Wissen die wahrscheinlich selber nicht so genau.
Aber also diese Faszination, die ich da mal hatte, die wirkt noch in mir.
Ja, klar.
Also wie, verstehst du, ich habe letztes Jahr irgendwie hat jemand so einen BMX-Radcruiser gepostet. Ja. Und dann habe ich tatsächlich so geguckt, was kostet das? Und dann ist mir eingefallen, pass auf, was willst du damit, du Idiot? Du hast dafür überhaupt keine Verwendung. Du würdest dir das einfach nur in die Wohnung stellen. Ja. Ne? Aber diese komische Begehrlichkeit, die das Ding auf mich ausstrahlt, ist halt, also das wird,
ne, klar.
Also es wendet sich an das Kind, das ich mal war. Ja. Ne? Ich brauch das nicht. Also, ja. Aber so ist das irgendwie. Aber zurück zu dem Stück. Das wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl.
Was wäre denn deine erste Wahl bei Kiss-Songs?
Vielleicht Naked City von der Unmasked. Ja, ich glaube Naked City.
Pusherman.
Von Ice-T.
Curtis Mayfield.
Ah. The Original.
Ja, Ice-T hat das ja dann gesampelt. Wir können auch gerne über die Ice-T-Version sprechen.
Ja, bei ihm heißt es dann I'm Your Pusher, ne?
Na, stimmt.
Ja, fantastisch. Wie viele Sachen von Curtis Mayfield.
Manchmal hat man das Gefühl, der ist so ein bisschen überspielt, ne? Also, dass ein paar Songs einem so leicht zu den Ohren raushängen. Aber wenn man sich dann nochmal so richtig hinsetzt und diese ganz bewusst hört, merkt man so, das ist einfach so unfassbar gut und so unfassbar einzigartig.
Ja, super. Was ein Typ. Was ein Typ. Und auch ein brutales Stück.
Ja. Bust a Move, Young MC. Die große Frage, war das jemals auf einem Pelham Power Tape drauf? Oder ist das zu jung?
Nee, das ist zu spät. Ja. Also von der Perspektive des Tapes machenden Kindes ist es zu spät. Aus unserer heutigen Perspektive ist es zu jung. Genau. Ja. Das muss ja so 89 rum gewesen sein.
Stimmt.
Da habe ich natürlich keine Tapes mehr gemacht. Das war jetzt nicht...
War nicht so. Nee. Planet Rock, Afrika Bambaataa. Das könnte auf einem Pelham Power Tape gewesen sein.
Ja, klar.
Klassiker, Breakdance-Klassiker auch vor allem. Ne?
Ja.
Hast du eigentlich mal so ein bisschen gebreakt?
Naja, so am Anfang muss man ja alles ausprobieren. Aber wenn du dann merkst, pass auf, Digga, deine Talente. Also weiß nicht, ob sie woanders liegen, aber hier liegen sie jedenfalls nicht.
Aber hattest du weiße Handschuhe, fragen wir uns alle.
Ja, natürlich.
Ja. Sehr gut.
Ey, pass auf, natürlich. Mit so einem Stirnband und ist doch Logo. Aber kommst du, geht ja gar nicht ohne. Muss doch. Muster.
Sehr gut. was habe ich noch? Ah, leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Ich habe gedacht, ich nehme meinen Freundeskreis mit rein in unsere fröhliche Runde.
Ja, das ist auch nicht mein Check, ehrlich gesagt. Kann man nicht lieber, wenn der Vorhang fällt oder Telefonterror, das erste Stück, auf dem Nika Samra sang.
Ja,
also ich habe Freundeskreis ja gemocht. Ich habe das tatsächlich, habe ich Anna in der Version gekannt, da hieß das Stück noch Immer, wenn es regnet.
Stimmt, kenne ich auch noch. Die alte Max Harris Single, die hatte ich auch als
Maximilian und sein Freundeskreis.
Genau, ja, stimmt.
Bei der Intercord. Ja, ich habe dazu wirklich eine völlig geistesgestörte Anekdote, aber das geht für mich wahrscheinlich zu weit. Ja, ich fand das toll.
Cool. Ich muss auch jedes Mal einen Beatles-Song mit reinnehmen, weil das die tollste Band des Universums war. Hey Jude.
Ja, der Martin, mein Partner, der ist großer Beatles-Fan.
Ja, und hat dich nicht anstecken können.
Ja, also mit viel Überzeugungsarbeit dann immer mal, ja stimmt, das ist schon großartig und wow, ja, Wahnsinn, ja. Aber ist bestimmt auch so eine Frage, weißt du, wann das an dich geht? Ich glaube, ich habe mich schon ein bisschen damit abgefunden, dass das jetzt die Band von anderen Leuten ist, dass es nicht mehr so richtig meine werden kann. Ich glaube, also ich respektiere das sehr alles und so, aber ich glaube, ich weiß die volle Größe der Sache nicht zu schätzen.
Ich glaube, was die Beatles, ich glaube, deswegen ich diese mag, ich mag vor allem die späten, diese frühen Beatles, diese I Wanna Hold Your Hand und so, kann ich auch nicht so richtig gut ausstehen, aber ich mag so die ganz späten Beatles, so die letzten zwei, drei Platten von denen, und was ich, glaube ich, daran auch immer so toll, oder was mich so umgehauen hat, als ich das erste Mal so zur Gänze gehört habe, weil da hatte ich vielleicht 17, hab Mandeln rausgenommen, lag im Krankenhaus, alles langweilig, und dann so eine Platte gehört, dass das so eine der ersten Platten war, wo ich auch kapiert habe, dass wir, worüber wir eben gesprochen haben, dass man sich auch was ausdenken, dass man auch einen Gedanken dabei haben kann, wie die Songs, wie die Reihenfolge von Songs auf einer Platte ist, weil mit Sgt. Pepper's und so haben die das ja quasi erfunden, dass so ein Album eine ganze Geschichte erzählt oder zumindest so eine Reise ist.
Ne? Das ist ja natürlich auch eine Frage des Zeitpunkts, ne? So wie ich an der CD hänge. Ne? Ja. Ich erinnere mich wirklich noch, ich hatte eine CD von mir selbst, die Raining Rhymes, bevor ich einen CD-Player hatte. Ja. Und es war so, okay, da gibt's jetzt so ein neues Medium, ob das was ist, weiß ich nicht, während ich halt so LPs sammelte. Ja. Aber für meine Hauptwirkungszeit, ne, ist halt die CD so das Medium, mit dem ich mich am meisten auseinandersetze. Mhm. Was kann das? Was kann man darauf machen? Ja. Wie viel Platz ist denn darauf? Was kann man hier für Tricks machen? So Hidden Track, dieses, jenes, blablabla. Ja. Und so war das natürlich bei der Sgt. Pepper. Mit dem Longplayer, das war eine neue Idee, der Longplayer, ne? Oh, was können wir machen? Ja. Merkst du richtig diese Experimentierfreude.
Genau. Und so, ja. Das waren auch die ersten, übrigens habe ich zuletzt gelesen, die ihre Texte aufs Cover gedruckt haben. Das gab es vorher gar nicht. Das gab es erst bei Sgt. Pepper's, was war heute echt, wo man heute ärgert man sich ja, wenn die Texte nicht dabei sind bei einer Platte. Und die haben das also erst mal gemacht.
Wahrscheinlich auch, weil es leid waren, dass dauernd irgendwelche Leute ihre Texte falsch
wahrscheinlich
zitiert haben. Und danach sagen, nee, ich habe was anderes verstanden, aber das, was ich verstand, war schöner.
Du, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Das fand ich ganz interessant, als ich das gesehen habe. Du gehst ja dann jetzt auf Tour 2018 mit Herz, machst eine Deutschland-Tour, und wenn man sich den Tourplan anguckt, dann ist jeder vierte Termin Frankfurt. Also immer dazwischen. Und immer ausverkauft, eine Butch Cup. Immer so erst Frankfurt und dann irgendwie drei, vier Termine woanders. Dann wieder Butch Cup, dann wieder drei, vier Termine und dann wieder Butch Cup. Und immer ausverkauft. Ist das so ein bisschen Akku aufladen hier in der Heimat, wo die Homies und Freunde sind und so?
Nee, das ist, also so krass ist es nicht, ne? Aber das ist halt so, ja, der Termin ist halt ausverkauft, dann machen wir halt einen neuen und dann muss man halt irgendwo dazwischen schieben. So. Aber ich freue mich natürlich. Ey, ist doch klar, weißt du, no place like home. Ja. Hier gibt's schon nochmal irgendwie extra Portion Liebe. Das ist schon toll.
Als allerletztes schlage ich dir noch ein Zitat von dir um die Ohren.
Oh ja.
Das ich sehr von schön wann fand. Denn? Das hast du zuletzt, glaube ich, in einem Interview gesagt.
Ja, dann. Das ist sehr schön. Manchmal werden mir so Zitate vorgelegt, die so ein bisschen älter sind und denkt, oh ja.
Die hatte ich heute auch schon. Aber da hast du gesagt, du wärst irgendwann an einem Punkt gewesen, wo du vor der Wahl gestanden hättest. Und jetzt Zitat, was du dir selbst gesagt hast. Willst du große Kunst schaffen oder willst du glücklich sein?
Das ist bestimmt ein Missverständnis.
Geht das nicht beides?
Also ich sag's, ne? Das ist ein Zitat, an das kann ich mich nicht erinnern.
Ja.
Ich hoffe auch, dass es beides geht. Aber es gibt bestimmt Bereiche, in denen dass da eine Form von Konkurrenz gibt. Also, wie gesagt, ich kann mich an das Zitat nicht erinnern. Ja. Aber wenn ich jetzt versuche, darin einen Sinn zu erkennen, dann so, also gerade in diesem Wagner Leiden dunkel und kalt beschreiben Ding, ja, ist es so, dass auch die Auseinandersetzung damit, um es zu beschreiben, keine angenehme ist. Ja. Also da mag eine Form von, wenn du ohnehin drin bist, eine Form von Erleichterung sein, so dieses von der Seele schreiben Ding. Aber dieses, wie es im Intro von Geteiltes Leid 1 heißt, dieses im Leid suhlen, das ist für ein Leben nicht schön. Also das, im Gegenteil, diese dauernde Auseinandersetzung mit dem Leiden wirkt sich ja natürlich auf deinen Blick auf alles andere aus. Ne? Mhm. Also das, also richtig glücklich sein, ist nicht so richtig geeignet.
Ja, weil, also ich kann mich doch wieder an den Kontext erinnern. Du hast in einem Interview gesagt, dass du das früher mal gesagt hättest. Du hättest das mal in einem Interview 99 rum gesagt. Und du hättest, weil du hättest nämlich dann noch hinzugefügt, wenn ich glücklich bin, gehe ich lieber feiern.
Ah, das habe ich tatsächlich mal gesagt.
Ja, siehst du.
Was auch, also das fällt in die Kategorie, von der ich eben sprach. Ne? Also Zitate, wo ich mir denke, oh, bist du doof. ja, ich weiß, das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter, aber ich bin halt natürlich in dieser Suche nach einer Ernsthaftigkeit und einer Tiefe in meiner Kunst, glaube ich, irgendwann habe ich mich so ein bisschen verrannt und assoziierte Ernsthaftigkeit und Tiefe mit einer gewissen Dunkelheit und Leiden. Während ich, und ich weiß, dass ich da reingerutscht bin, weil dieses Leiden wirklich nur so dieses Wunde zeigen war und aufrichtig sein wollte. Aber irgendwie hat sich das dann auch verselbstständigt. Und was das nicht war, war dann irgendwie wack auf irgendeine Art und Weise. Ja. Und ich sag's dir, das hat auf mein Leben auch erheblichen Einfluss gehabt, und zwar jetzt aus meiner Perspektive zumindest nicht zum Guten. Und ich bin sehr froh, da in dieser, was nach der Ansage, okay, ich mache eine Trilogie, die Geteiltes Leid heißt, ne, da dann irgendwie so einen Weg rausgefunden zu haben, wenn man sich dann zwei, also Geteiltes Leid 2 schon anhört, wenn man dann Ein schöner Tag oder so hört, merkt man ja, wie ich mich nach irgendwelchen Licht sehne. Hm. Ich glaube, auf Geteiltes Leid 3 wird es dann sehr deutlich, dass ich für eine sehr, sehr tiefe Platte halte, die aber eine Positivität und eine Konstruktivität sucht. Also, weißt du, so dieses Hinabsteigen zu wollen, ja, um da
was zu finden,
finde ich richtig für jemanden, der Kunst ernst nimmt. Mhm. Aber ich persönlich kann und will dann keinesfalls verweilen und halte es auch, jetzt, wenn wir von Kunst sprechen, an dieses Zitat, ja, wenn es mir gut geht, gehe ich lieber feiern, anknüpfend, für idiotisch einseitig. Weil ich als Mensch, ich will glücklich sein, und das in der Kunst zu unterschlagen, ist ja eigentlich fast schon wieder fake und das Gegenteil von authentisch. Ja. Also, weißt du, zu sagen, ja, nein, ich bilde nur diese eine Seite ab, ich bin ein Spezialist für, ja, Upturns, das möchte ich nicht sein. Und ich möchte auch, also ich möchte nicht, dass meine Kunst so ist, ja, ne? Aber mehr als das will ich mein Leben damit nicht verbringen. Ne, weil ich habe ja nicht mehr viel davon. Das will schon vernünftig genutzt werden.
Na, und mit Herz ist es dir gelungen, da nicht mehr so viel in der Dunkelheit zu verweilen, sondern irgendwie auch mal auf die andere Seite zu gehen. Moses, vielen Dank. Das war ein wahnsinnig tolles Gespräch. Ich fand das ganz spannend mit dir. Ich fand das wahnsinnig interessant. Ich habe jetzt auch gar keine Angst mehr vor dir.
Hattest du die vorher noch?
Nein, gar nicht. Aber das 94er-Trauma ist hier mit beigelegt. Nee, ich fand es super cool. Danke, dass wir hier vorbeikommen durften, und danke, dass du unser Gast warst.
Danke fürs Vorbeikommen.
Viel Erfolg.
Auf bald. Ciao.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.